So einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen hier zum Gottesdienst. Dies ist der zweite Gottesdienst, etwas außergewöhnlich, letzten Sonntag schon, diese leere Festhalle, heute Morgen ähnliche Situation. Ich heiße euch herzlich willkommen zum Hausgottesdienst. Ich begrüße euch und möchte den Vers aus Klagelieder 3, Vers 22 lesen. Und da heißt es, die Güte des Herrn hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf. Sie ist neu jeden Morgen. Groß ist seine Treue. Wir lesen hier, dass die Güte des Herrn kein Ende hat. Gott ist gut und sie hat kein Ende, diese Güte. Und das Erbarmen, er ist da, er erbarmt sich gerade uns jetzt, dieser Welt, dieser Schöpfung in diesen Umständen. Er fühlt mich mit, er leidet mit und dieses Erbarmen ist jeden Tag neu. Und seine Treue, auf diese Treue können wir uns verlassen. Ich weiß nicht genau, wie es dir geht, spannende Zeiten. Gefühlt jeden Tag neue Informationen. Ich bin einfach jetzt mal glücklich, jetzt aus persönlichem Empfinden, dass von der Politik her eine Klarheit drin ist, dass die Schulen jetzt ab Montag mal geschlossen sind, die Kinder zu Hause bleiben, wir so ein bisschen eine Richtung bekommen und eine Klarheit reinkommt, eine Gewissheit reinkommt, wie verhalten wir uns. Es ist nicht einfach, aber ich glaube jetzt gemäß den Umständen einfach eine gute Entscheidung. Und ich glaube, für uns Kinder Gottes ist es so wichtig, dass wir betend unterwegs sind, dass wir in der Ruhe, in der Gelassenheit unterwegs sind und dass wir einfach die Tage so aus Gottes Hand nehmen, wie sie kommen. Und wir haben ja gerade gelesen, dass die Güte Gottes da ist, dass die Treue Gottes da ist, darauf können wir uns verlassen, das sagt uns das Wort Gottes. Und dass wir in der Ruhe unterwegs sind und dass wir als Kinder Gottes, dass wir Licht und Salz sind, dass wir Menschen sind, die Halt geben können, Menschen sind, die Sicherheit mitvermitteln, dass wir in unser Land wirklich und in unserer Region wirklich dienen. Das ist ein Anliegen, möchte uns ganz, ganz viel Mut machen. Ich möchte zu Beginn des Gottesdienstes, des Hausgottesdienstes, möchte ich einfach, dass wir zusammen beten. Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort wahr ist und dass du treu bist. Darauf können wir uns verlassen. Und auch wenn sich das jetzt in diesem Moment komisch anfühlt, diesen Umstand kennt keiner von uns, hat niemand bisher so erlebt und durchgemacht. Und Herr, wir müssen uns diesem Umstand stellen. Und das wollen wir und das werden wir, das tun wir, Herr. Und Jesus, wir beten, dass dein Heiliger Geist uns Ruhe gibt, uns Geborgenheit schenkt, uns Gelassenheit gibt und dass wir jeden Tag so aus deiner Hand nehmen dürfen. Herr, wir segnen von hier die ganze Gemeinde. Jeder, der zuschaut, jeder, der zu Hause sitzt, in seine persönlichen Umstände hinein. Herr, wir segnen. Und wir beten, dass an diesem Morgen auf der ganzen Welt, wo Gottesdienste gefeiert werden, Jesus, dass du und die Wohnzimmer kommst, in die Haushalte kommst und Menschen berührst mit deiner Gegenwart. Herr, dass du hineinsprichst, dass du aufrichtest, wo jemand gebeugt und geknickt ist, wo Hoffnungslosigkeit, wo Krankheit ist. Jesus, wir beten sehr konkret, die Menschen, die krank sind, die leiden, Herr, dass du sie erfrischt, erneuerst, dass du den Körper durchströmst mit deinem Heiligen Geist und frisch machst und neu machst, was müde, was schwach, was verbraucht ist, Herr. Herr, wir bauen auf dich. Und Herr, wir halten uns fest an dir. Wir schauen auf dich, den Anfänger und Vollender. Du hast alles im Griff, Jesus. Und wir ehren dich. Wir beten dich an. Wir richten unsere Augen auf dich, Jesus. Amen. Amen. Ich bin jetzt fertig mit der Begrüßung und Andreas, ich darf dich bitten, dass du kommst. Mein lieber Kollege wird heute Morgen predigen und ich lade euch herzlich ein, die Herzen aufzumachen, hörend zu sein, suchen, fragen zu sein und den Geist Gottes Raum zu geben, dass er zu dir und deinem Herzen spricht.
Ja, danke schön. Guten Morgen. Fußballspiele finden inzwischen vor leeren Rängen statt. Ob die Ergebnisse mit oder Fans verschieden ausgefallen wären, wir wissen es nicht. Schwer zu sagen, und inzwischen hat sich der Begriff Geisterspiele eingebürgert. Ich habe gelesen, dass gestern in der Hamburger Elbphilharmonie James Blunt ein Konzert gegeben hat, ebenfalls vor leeren Rängen. Er hat sich mächtig angestrengt und das wurde dann live gestreamt und da hieß es dann auch in der Welt, also in der Zeitung Welt, die Welt, ein Geisterkonzert. Auch diese Predigt heute Morgen findet vor leeren Stühlen statt, vor einem leeren Saal. Aber ich kann euch sagen, es wird keine Geisterpredigt, sondern wir werden vom Geist Gottes sprechen heute Morgen. Und der ist mitten unter uns, ob wir zu Hause sind oder hier im Raum. Der Geist Gottes ist mitten unter uns und wir werden keine Geisterpredigt hören. Allerdings muss ich sagen, ich freue mich auch schon darauf, wenn wir wieder zusammen Gottesdienst hier feiern können. Nichts geht, trotz eines guten Gottesdienstes im Fernsehen, im Internet, nichts geht über eine gute und fröhliche Gemeinschaft, wenn wir uns begrüßen können, wenn wir mit echten Menschen zusammen sind. Ich freue mich darauf. Der Tag wird kommen, da werden wir hier wieder gemeinsam Gottesdienst feiern können. Grundsätzlich ist eine gute Angewohnheit, wenn wir die Bibel in größeren Sinnabschnitten lesen, weil sie Logik hat, weil sie Dinge und Zusammenhänge erklärt, aber manchmal gibt es auch Einzelverse, die wie ein Pfeil zielgerichtet in unser Leben treffen. Und heute Morgen möchte ich mich um einen solchen Vers bemühen, den der Paulus geschrieben hat. Paulus, wir wissen das, war ein Mensch, den die Liebe Gottes voll erwischt hat. Er hat nicht damit gerechnet, sie hat ihn buchstäblich umgehauen. Sein Leben wurde verändert, er wurde zu einem anderen Menschen. Und nach dieser Erfahrung war er unermüdlich unterwegs, um diese Liebe Gottes und die Rettungstat Jesu anderen Menschen zu verkündigen. Und überall an seinen Reisestationen entstanden Gruppen, wir würden heute sagen Gemeinden, Menschen, die auch von der Liebe Gottes erfasst waren und die Jesus Christus nachfolgen wollten. Und ihm war es ein Anliegen, dass diese Gruppen, diese Gemeinden gut betreut werden. Und Paulus hat sich dann nicht an diesen Chefspruch gehalten, ich schicke meinen besten Mann, ich komme selbst, sondern er sagte, oder ihm war es ein Anliegen, junge Mitarbeiter zu fördern, die er dann in diese Gemeinden geschickt hat. Und einer davon ist bekannterweise Timotheus, ein anderer ist Titus. Er konnte logischerweise nicht überall sein und er pflegte dann, so gut er konnte in der damaligen Zeit, einen engen Kontakt mit ihnen, um diese jungen Mitarbeiter zu fördern und aufzubauen. Mit viel Aufwand hat er immer wieder Briefe geschrieben und heute muss ich sagen, gut, dass er nicht telefoniert hat oder WhatsApps geschickt hat, sonst hätten wir nichts davon. Und wenn Paulus dann schreibt an seinen Zögling Timotheus, dann fragt er nicht nach 5-Jahresplänen, nach Visionen. Er sagt auch nicht, Timotheus, wie mega genial du bist oder welche Strategien du hast, ob du vor Ort alles gewuppt bekommst. Nein, er investiert hauptsächlich in die innere Ausbildung seines Ziehsohnes Timotheus. Er möchte, und da macht er keinen Hehl draus, den Timotheus anleiten und unterweisen. Unser Timotheus kam in dieser Ephesus-Gemeinde, wo ihn Paulus sozusagen abgesetzt hatte, in Schwierigkeiten. Er war da ein bisschen alleine, es gab Akzeptanzprobleme, er war recht jung und da waren dann so auch ältere Brüder, wie das dann manchmal so ist. Die hatten dann so ein bisschen Kummer mit ihm. Bei uns ist ja manchmal auch so, wir lieben und feiern junge Mitarbeiter. Aber manchmal ist dann auch so, wenn sie vielleicht die Rangordnung in Frage stellen, dann gibt es auch mühevolle Situationen. Und der Timotheus, der war ein bisschen einsam geworden, entmutigt. Und da schreibt ihm sein väterlicher Freund Paulus 2 lange Timotheusbriefe, so nennen wir sie heute. Substanzreich, wir teilen sie heute auf in Verse und Kapitel, weil wir sonst das gar nicht packen würden. Und dann im 2. Timotheus 1, Vers 6, da schreibt Paulus seinem lieben Timotheus, Gott hat dir doch eine gute Gabe geschenkt. Die habe ich segnend damals mit meinen Händen auf dich legen dürfen. Und er erinnert Timotheus an diese gute Gnadengabe Gottes, dass er sie doch bitte wieder entfachen sollte und neu anfeuern. Ein ganz persönlicher Zuspruch, Timotheus, ich erinnere dich an die gute Gabe Gottes, die er auf dein Leben auch segnend durch meine Hände gelegt hat. Und dann geht es weiter und jetzt kommt unser Vers für heute. Auf einmal switcht Paulus um, er spricht nicht mehr zu Timotheus alleine. Er sagt auf einmal, jetzt kommt etwas, was uns und sogar uns alle, die wir heute diesen Vers hören und die Bibel lesen, das uns betrifft. Er schreibt den nächsten Satz in der Wir- und in der Uns-Form. Ich möchte euch den ersten Satz vorstellen und der heißt: Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Diese Aussage gilt ausdrücklich uns allen. Nochmal, Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht. Also, was hat uns Gott nicht gegeben? Einen Geist der Furcht. Ein Geist der Furcht, ein Geist der Angst ist offensichtlich nicht göttlich, nicht von Gott gegeben. Bestenfalls menschlich, vielleicht noch weniger. Und wir leben jetzt gerade speziell wahrnehmbar in einer Zeit, in der sich Angst und Furcht sehr breit macht. Wir erleben in der Zeit des Viruses, wie zerbrechlich doch auch manches ist, wie schnell uns Unerklärliches packen kann. Da machen sich Ratlosigkeit und Orientierungslosigkeit bekannt. Zurzeit ist das mit den Händen zu greifen. Der Mensch, der sonst mit so viel Selbstvertrauen unterwegs ist, der meint, er könnte alles beherrschen und begreifen. Auf einmal werden wir ausgenockt von einem kleinen, unsichtbaren, unbekannten Virus. Wir werden zu Recht durchaus kleinlaut, Ratlosigkeit, Furcht. Und ich verstehe, dass sich viele heute Sorgen machen. Sorgen um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit von anderen Menschen, die uns lieb und teuer sind, die wir lieben. Furcht um den Arbeitsplatz, um finanzielle Einbußen, wie geht es mit der Wirtschaft weiter, mit verschiedenen Firmen. Viele Branchen sind betroffen. Ich brauche das nicht auszumalen. In den Medien ist das ja ständig zu hören. Allerdings, ich muss sagen, sogar in meiner kleinen Firma wird es deutlich. Konzerte werden abgesagt, Freiberufler haben kein Einkommen mehr, weil Engagements abgesagt werden. Wir verkaufen deswegen dann keine Bücher, keine CDs, Ware wird zurückgeschickt. In meinem ganz kleinen Segment, ich spüre es schon, es wird enger. Und wir müssen diesen Tatsachen ins Auge sehen, wir können sie nicht wegbeschönigen. Es gibt wahrnehmbare Schwierigkeiten. Aber Furcht soll mich nicht befallen. Furcht soll mich nicht lähmen und meine Gedanken in einen Kreislauf der Sorge ziehen. Mein Vertrauen gilt, und das sage ich jetzt mir selbst, weil es nicht so leicht ist, doch verlässlich, mein Vertrauen gilt allein dem, der Himmel und Erde gemacht hat. Aber jetzt bei unserer Paulus-Aussage, Gott hat euch nicht einen Geist der Furcht gegeben, da geht es noch um ein bisschen mehr als um eine Tagesangst, um eine Tagesfurcht. Er spricht ja sogar von einem Geist der Furcht. Und das ist nochmal eine andere Qualität. Ich habe so ein bisschen überlegt, wie könnte ich diesen Geist der Furcht ein bisschen beschreiben, dass es anschaulicher wird. Und mir kam so der Gedanke, der Geist der Furcht ist wie ein inneres Programm. Man könnte auch sagen, wie ein Betriebssystem. Also, wenn ich auf meinem PC zum Beispiel ein Windows-Betriebssystem habe, dann ist das ja auf dem Bildschirm nicht unbedingt sichtbar. Sichtbar sind andere Programme wie Word oder Grafikprogramme, E-Mails und so weiter, unterschiedliche Hersteller, verschiedene Optiken, verschiedene Philosophien. Aber alle diese Programme sitzen, wie wir wissen, auf dem Betriebssystem, in dem Fall Windows, auf. Und so ist es auch mit dem Geist der Furcht, wenn er in unserem Leben ist. Ich sage es doch mal ausdrücklich, Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Er muss irgendwo anders herkommen. Wenn der Geist der Furcht mein inneres Programm ist, mein Betriebssystem, dann mögen viele andere Dinge sich gut anfühlen und nützlich sein und trotzdem wird alles davon gesteuert und getriggert. Der Geist der Furcht könnte und kann zum Taktgeber meines Lebens werden. Und dieses Betriebssystem, so nenne ich es mal, dieses Betriebssystem Furcht, bestimmt Aussehen und Arbeitsweise und Funktionalität all meiner Abläufe und meiner Programme in meinem Leben, so eigenständig sie eigentlich auch aussehen mögen. Nochmal, den Geist der Furcht, den hat Gott uns nicht gegeben. Ein Betriebssystem der Furcht in meinem Leben ist nicht von Gott. Eine Furcht und Angst, die mein Leben steuert und kontrolliert, ist nicht von Gott. Aber es gibt auch ein Heilmittel, das die Furcht austreiben kann. Dazu gleich mehr. Ich habe euch den zweiten Teil des Verses unterschlagen, oder der kommt noch, so ist es. Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern was hat er uns denn gegeben? Und das möchte ich euch gerne in einem wunderbaren Dreiklang sagen, der nicht nach Moll klingt, sondern nach Dur. Gott hat uns nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern er hat uns gegeben einen Geist der Liebe, Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft und Gott hat uns gegeben einen Geist der Besonnenheit. Wir fangen vorne an. Gott hat uns gegeben einen Geist der Kraft. Kraft heißt ja nicht nur, dass ich Bäume ausreißen könnte und mich unbezwingbar fühle. Kraft hat auch nichts mit Macht oder Gewalt zu tun. Kraft ist etwas anderes. Das kann innere Stärke sein. Kraft ist auch Selbstdisziplin. Kraft ist Durchhaltevermögen. Kraft ist auch, einen klaren Blick zu behalten in Schwierigkeiten. Kraft ist die Stärke des inneren Menschen. Kraft ist auch Mut zu Entscheidungen. Und Kraft ist auch, andere Menschen nicht zu ängstigen, sondern sie zu ermutigen, auch in schwierigen Zeiten. Kraft ist durchaus eine göttliche Eigenschaft. Und die Kraft, die hier gemeint ist, Gott hat euch einen Geist der Kraft gegeben, das ist eine göttliche, eine übernatürliche Eigenschaft, mehr als unsere menschliche Kraft, die uns oft so anstrengen muss. Gottes Kraft wirkt in uns. Er hat uns einen Geist der Kraft gegeben, eine Ausstrahlung der Kraft. Das kann konkret heißen, wenn ich stark bin im Herrn, halte ich fest an der Hoffnung, an dem Vertrauen zu Gott, ohne mich irritieren zu lassen. Kraft ist auch, meine eigenen Möglichkeiten realistisch einschätzen zu können. Kraft ist auch, meine Nichtmöglichkeiten realistisch einschätzen zu können. Und Kraft ist, eine extra Meile zu gehen, um anderen Menschen zu helfen. Ja, das hat Gott uns gegeben. Einen Geist der Kraft. Ein Betriebssystem der Kraft. Ich möchte dich heute Morgen daran erinnern, so wie Paulus den Timotheus erinnert hat, an diesen Gaben Gottes. Dein Betriebssystem, befreie es von falschem Ballast, von falschen Updates und lass dir das Update der Kraft Gottes geben. Gott hat uns einen Geist der Kraft gegeben. Was hat er uns noch gegeben? So nicht alles, was Gott uns geben möchte, was er uns gegeben hat. Gott hat uns zweitens gegeben einen Geist der Liebe. Ergänzend möchte ich dazu an den ersten Johannesbrief erinnern, Kapitel 4, Vers 18, da heißt es, in der Liebe, und da haben wir jetzt eine Querschaltung, in der Liebe ist keine Furcht. Darüber hinaus, es geht noch weiter, die Liebe sogar treibt die Furcht aus. Liebe vertreibt Furcht, Liebe jagt die Furcht vor sich her. In der Liebe ist keine Furcht. Furcht und Liebe sind Gegensätze, die nicht zueinander passen. Gott hat uns einen Geist der Liebe gegeben. Und das gilt zunächst mir persönlich, denn es heißt im Wort Gottes, die Liebe Gottes ist ausgegossen in mein Herz. Je höher der Füllstand der Liebe Gottes in meinem Herzen ist, umso weniger Furcht ist in mir. Ich sage es immer wieder, keiner liebt mich so wie Gott. Er freut sich über mich. Er möchte, dass wir uns besser kennenlernen. Ich weiß, es ist schön, wenn Menschen uns lieben. Vielen Dank dafür. Und doch sind die Liebe der Menschen und die Anerkennung der Menschen keine verlässlichen Lebensgrundlagen. Wir wissen, es gibt Menschen, die haben sich mal innig geliebt, heute hassen sie sich. Ein geliebter Ehepartner stirbt, geliebte Menschen enttäuschen uns. Aber Gottes Liebe ist unverbrüchlich, ewig, ohne Ansehen der Person. Deine Vorgeschichte, deine Fehlschläge, all das mindert Gottes Liebe zu dir nicht. Und seine Liebe treibt die Furcht aus, die in meinem Leben ist, die ich noch in mir habe. Von Gott ist die Furcht eh nicht, das hatten wir ja schon. Und dann heißt es weiter, weil Gott uns so sehr liebt, lasst uns auch die anderen Menschen lieben. Er hat uns zuerst geliebt, dann lieben wir als zweites die anderen Menschen. Und auch unsere Liebe, das wage ich zu sagen, auch unsere Liebe zu anderen Menschen wird bei ihnen Furcht austreiben. Deshalb empfange Gottes Liebe auch heute Morgen ganz neu. Er hat uns gegeben einen Geist der Liebe und treibe damit Furcht aus. Furcht bei dir und Furcht bei anderen. Ich denke, in Krisenzeiten sollten sich göttliche Tugenden wie die Liebe in besonderer Weise entfalten und aufblühen. Ich habe gehört, dass Christen in China selbstlos Kranke besuchen, die jetzt befallen sind, wo andere nicht mehr hingehen möchten. Wie gut ist das? Und bei der Gelegenheit vielen Dank auch für die Personale an Krankenhäusern, für Ärzte, Krankenschwestern, überall Menschen, die sich in der Pflege aufopfern, die Doppelschichten fahren, um medizinische Versorgung zu gewährleisten. Dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Und wenn wir sagen, ein Gott vergelt's, ist das nicht billig und preiswert gemeint, sondern heute Morgen ist es ein Segenswunsch, ein gesprochener Segen. Wir danken euch und Gott segne euch mit neuer Kraft und mit viel, viel Liebe für euren Dienst. Gott hat uns neben der Kraft einen Geist der Liebe gegeben. Unser Betriebssystem ist die Liebe Gottes, sein Geist, der in uns wohnt. Ist doch nicht alles. Gott hat uns noch etwas Drittes gegeben. Ich habe es schon erwähnt. Gott hat uns als Drittes neben der Kraft und der Liebe den Geist der Besonnenheit gegeben. Besonnenheit kann heißen, einen klaren, reinen Verstand, auch Zucht und Selbstdisziplin. Als Christen gehören wir nicht zu den Aufgeregten, die in Panik verfallen, die spekulieren, die ziellos hin und her irren und nicht wissen, was sie denken sollen. Besonnenheit heißt, ich habe einen Ruhepol in mir. Und ich weiß, ich habe es ähnlich schon mal bei der Kraft gesagt, ich habe eine realistische Einschätzung meiner Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten, aber noch mehr. Besonnenheit heißt, ich rechne mit Gottes Möglichkeiten. Besonnenheit rechnet mit dem Eingreifen Gottes. Ich weiß, ich kann nicht die ganze Welt retten, nicht alle Lasten und Verantwortungen auf mein Herz nehmen. Ich weiß, Gott hat viele Spieler auf dem Spielfeld. Ich bin nicht unersetzlich. Aber er braucht mich so, als würde es nicht ohne mich gehen. Und diese scheinbare Spannung, die entspannt mich total. Lass mich kurz mal das Bild aufgreifen vom Fußball. Manchmal schieße ich ein Tor, manchmal ein anderer. Manchmal verteidige ich, putze nur aus und ich bin im Tor, beobachte das Spiel und bin in wenigen Sekunden, wenn es drauf ankommt, dann super präsent. Und ab und zu werde ich ausgewechselt oder darf oder muss vom Platz, obwohl ich es vielleicht nicht einsehe, weil ich meine, ohne mich ging es nicht. Ja, und eines Tages ist vielleicht auch mal meine aktive Zeit auf dem Platz vorbei. Ich werde Berater im Hintergrund. Vielleicht auch engagierte Zuschauer und feuere die an, die jetzt aktiv das Spiel bestreiten. Diese Dinge zu verstehen und einzuordnen, das ist auch eine Facette der Besonnenheit. Besonnenheit weiß, welche Stunde geschlagen hat, wann Zeiträume abgeschlossen sind, wann Aufgaben erfüllt sind. Und das gilt auch für unsere Lebensuhr. Besonnenheit weiß, dass es nach der irdischen Spielzeit auch noch eine ewige Dimension bei Gott gibt. So sehr wir dieses Leben lieben, die Besonnenheit weiß, es gibt noch mehr. Und das ist nicht zu fürchten, sondern zu erwarten, da wir nicht den Geist der Furcht haben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Also nochmal, ein weiterer Anteil unseres Betriebssystems ist die Besonnenheit. Es geht Richtung Ende. Ich möchte, nachdem wir verstanden haben, was wir vom Geist Gottes alles geschenkt bekommen haben und was wir nicht haben, keinen Geist der Furcht, möchte ich uns daran erinnern, was unsere Aufgaben auch sind. Ich möchte unseren Blick lenken auf Mitmenschen, die um uns herum leben. Die meisten Menschen, das wissen wir, dieser Welt, leben ohne Gott. Entweder sie leugnen seine Existenz oder strafen ihn ausdrücklich mit Missachtung oder Gott ist ihnen einfach wurscht oder sie haben noch nie von ihm gehört. Aber ob es nun einen Gott gibt oder nicht, das ist ja nicht Sache meiner persönlichen Meinung. Ob es jetzt Kängurus in der Antarktis gibt oder in Australien oder Pinguine, ob es Sauerstoff gibt oder Lungenkrebs, hängt ja nicht von meiner persönlichen Meinung ab. Ich kann die Welt ja nicht so bauen, wie sie mir gefällt. Wenn es einen Gott gibt, und davon bin ich felsenfest überzeugt, der Schöpfer Himmels und der Erde, so nennt er sich selber, dann bin ich auch davon überzeugt, dass er in dieses Weltgeschehen eingreifen kann. Sofern wir es wünschen und sofern wir es anfragen. Wir Christen haben es geschenkt bekommen, dass wir mit diesem Gott, Schöpfer von Himmels und der Erde, im Reinen sind. Es gibt einen direkten Draht zu Gott. Gott hört auf uns. Gott hört uns zu und er greift ein in scheinbar aussichtslose Situationen. Wir sollten ihn, wir dürfen ihn viel mehr darum bitten. Ich möchte uns heute dazu aufrufen, als Christen haben wir die Möglichkeit und die Verantwortung des Gebetes. Es ist so, viele Menschen können nicht beten. Sie kennen ihn nicht, sie kennen das Gebet nicht oder sie sind sprachlos gegenüber Gott. Und hier sollten wir und können wir einspringen, einen Mangel ausfüllen und stellvertretend unsere Stimme erheben zu Gott. Wir haben keinen Geist der Furcht. Und deshalb beten wir für Menschen, die in Furcht leben, in Angst. In Angst vor Ansteckung, in Sorge um die Zukunft oder gar ganz existenziell, die mit dem Tod kämpfen. Wir können beten. Und ich möchte für die, die heute zuhören, 6 Gebetspunkte bringen, aus Kraft, aus Liebe und aus Besonnenheit. Gebet für die in dieser Zeit, die tatsächlich krank sind, die mit dem Tod ringen. Gebet für die, die forschen, damit ein Impfstoff geholfen wird. Gebet für die wirtschaftlichen Folgen, für Arbeitsplätze und die ganze Entwicklung. Und Gebet für eine geistliche Erweckung aus dem aktuellen Geschehen heraus. Und Gebet gegen einen Geist der Furcht, der Angst und des Egoismus. Und natürlich auch Gebet für Regierungen und alle Verantwortlichen, die große Entscheidungen treffen möchte. Gottes Wort verspricht uns, das Gebet des Gerechten wird gehört werden. Das Gebet des Gerechten wird gehört werden. Und dann dieser wunderbare Vers aus Chronik, da heißt es, wenn das Volk, über dem ich meinen Namen nenne, wenn es sich demütigt, wenn es betet und mein Angesicht sucht, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Das Land, das Wort, ich werde ihr Land heilen, bekommt in der heutigen Zeit einen ganz besonderen Klang. Wenn mein Volk sich demütigt, wenn sie beten, wenn sie mein Angesicht suchen, wenn sie umkehren von ihren Wegen, von ihren bösen Wegen, dann wird Gott hören und unser Land heilen. Ich fasse zusammen, kurze Wiederholung, auch in schwierigen und ungewöhnlichen Zeiten, Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben. Der Geist der Furcht ist nicht von Gott, sondern er hat uns einen Geist der Kraft gegeben, hat uns einen Geist der Liebe gegeben und uns einen Geist der Besonnenheit gegeben. Und wenn ich hier Geist sage, dann meine ich nicht eine innere Einstellung, sondern eine reale, aber doch übernatürliche Gnadengabe Gottes. Unser Betriebssystem, um im Bild zu bleiben. Und aus dieser Tatsache heraus haben wir als Christen in schwierigen und ungewöhnlichen Zeiten den Auftrag, für Menschen da zu sein, die Gott nicht kennen, die diese Kraft, diese Liebe und diese Besonnenheit, die göttliche Natur ist, nicht kennen. Wir haben den Auftrag, für sie zu beten, die und für die zu beten, die selbst nicht beten können, weil sie Gott noch nicht kennen. Zum allerletzten Schluss möchte ich euch noch eine kleine Ermutigungsgeschichte erzählen. Wir haben bei uns im Haus, im zweiten Stockwerk, so einen Fensterladen, der steht so etwa 10 cm weg von der Wand. Und das ist wie so eine kleine Auflagefläche, könnte man, also ich wäre jetzt nicht drauf gekommen, aber uns fiel auf einmal auf, dass immer so ein Amselpaar immer da hochfliegt mit kleinen Zweigen im Schnabel. Und die dachten wohl, das Amsel-Ehepaar, das ist eine schöne Stelle für einen Nestbau. Was für ein Verkehr. Und mit einem Eifer haben die dieses Nest da oben gebaut. Da bauen Amsel ein Nest. Und wir haben überlegt, ob wir das unterbinden, weil es war erst am Anfang und da kacken hinterher die ganze Hauswand voll und so weiter. Aber dann hat es uns doch so bewegt, mit welchem Eifer, Elan und mit welchem Engagement diese beiden Amseln, das kleine Ehepaar, dieses Nest bauen. Wisst ihr, wie sie trotz Corona an eine Zukunft glauben? Wie sie Hoffnung haben, wie sie einen Auftrag haben. Sie investieren, erlaubt, dass ich das so übertragen darf, sie investieren in die Zukunft, bauen ein Nest, wollen Kinder großziehen. Wir haben es nicht übers Herz gebracht, dieses Nest zu unterbinden, dass es weitergebaut wird. Wir lassen es jetzt hin und ich wische das hinterher wieder weg. Was für ein schönes Zeugnis, dass diese Vögel an die Zukunft glauben, dass sie Kinder in die Welt setzen wollen und dass es eine Zukunft gibt. Fürchtet euch nicht, sagt das Wort Gottes. Schaut auf die Vögel. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie bauen keine Scheunen, sie legen keine Vorräte an. Aber der himmlische Vater ernährt sie doch. Ihr seid viel mehr wert als die Vögel. Sorgt euch nicht und wir wissen, mit Sorgen können wir unser Leben nicht um eine Minute verlängern, vielleicht eher verkürzen. Seid gesegnet heute Morgen in der Kraft, in der Liebe und in der Besonnenheit. Seid gesegnet wie diese Amseln mit einer fröhlichen Hoffnung auf eine gute Zukunft. Amen. Ich möchte zum Abschluss noch beten. Lieber Herr, wir kommen zu dir, weil du versprochen hast, dass deine Ohren auf die Gebete der Gerechten hören. Wir bitten dich, schütze Land und Leute. Wir bitten dich, stärke und heile du die Kranken. Ermutige die Verzweifelten und tröste die Trauernden. Gib den Helfern, den Ärzten, den Mitarbeitern viel Kraft und wir danken dir für ihren hervorragenden Dienst. Wir bitten für Regierung und alle, die in Verantwortung stehen, gib ihnen Besonnenheit, einen klaren Blick und den Mut zu profilierten Entscheidungen. Wir bitten dich für die, die an Lösungen arbeiten. Inspiriere sie übernatürlich. Und wir beten für unser Land, für alle geistliche Not, wo der Geist der Furcht sich breit gemacht hat, den Gott nicht gegeben hat. Wir bitten dich, heile unser Land, schenke Umkehr, schenke Demut, schenke lebensspendende Gottesfurcht. Gieß aus neu den Geist der Kraft, den Geist der Liebe und den Geist der Besonnenheit. Schenke Hoffnung und neuen Lebensmut. Amen.
Ja, ich möchte natürlich, wie üblich, wie bekannt, noch ein paar Infos weitergeben. Zum einen möchte ich euch sagen, dass ihr uns sehr, sehr wichtig seid, dass ihr uns am Herzen liegt und dass wir als Leiterschaft uns natürlich intensiv Gedanken machen, wie können wir die Gemeinde führen, wie können wir euch gut versorgen, diesen hirtlichen Auftrag, euch geistliche Nahrung mitgeben, wie können wir Informationen weitergeben, was das Gemeindeleben betrifft. Und ich möchte einfach dazu sagen, dass wir auf der Homepage, ich weiß nicht genau, ob du jetzt gerade über YouTube diese Botschaft guckst oder ob du direkt dich über die Homepage eingeloggt hast. Homepage von JMS ist ja jms-altensteig.de. Klick doch da drauf. Und wir werden am Mittwoch, den 18., also in 3 Tagen, werden wir die Informationen rausgeben, wie wir den nächsten Sonntag gestalten, die nächsten Wochen planen. Wir als Leiterschaft kommen jetzt am Montag gleich zusammen, Ältestenschaft beraten, werden uns gut Gedanken machen, was ist das Konzept, was es braucht, dass das Gemeindeleben funktioniert. Schau doch drauf, informier dich. Vielleicht eine Idee noch, alle Gemeindemitglieder und alle befreundeten Personen, die zur Gemeinde sich zugehörig fühlen, haben wir in einem Mail-Account erfasst. Und falls du noch keine Mails von der Gemeinde bekommst, darfst du dich gerne im Gemeindebüro melden. Die Kontaktdaten zum Gemeindebüro findest du auf der Homepage. Uli und Heidrun werden gerne die Informationen entgegennehmen. Wir nehmen dich mit in den Verteiler auf, somit wirst du auch per Mail informiert und weißt, was passiert. Grundsätzlich ist es uns auch ein Anliegen, wir wollen natürlich die Gemeinde zuallererst versorgen, aber es gibt vielleicht auch Nachbarn, Freunde, Arbeitskollegen. Wir alle befinden uns in der gleichen Situation und ich glaube, dass wir als Kinder Gottes einen ganz besonderen Auftrag jetzt haben. Lad doch herzlich ein, wenn ihr euch zu den Hausgottesdiensten trefft, lad sie herzlich ein, dass sie mit zusammen diese Botschaften anschauen, dass sie mit die Wahrheit und das Wort Gottes, die Hoffnung, die Liebe, die Kraft empfangen, dass das wachsend ist, dass der Segen, der rausgeht, dass er sich auch in deiner Nachbarschaft, in der Region verteilt. Das ist uns ein Herzensanliegen. Und da kannst du ganz, ganz herzlich beitragen. Ich möchte noch insofern den Gottesdienst abschließen. Wir als Gemeinde haben ja nach wie vor auch Kosten, könnt ihr sicherlich ahnen. Wenn ihr so jetzt in den Hausgottesdiensten zusammen seid, lade ich euch herzlich ein, tragt das Opfer zusammen. Ihr könnt es gerne auch dann in die Buchhaltung geben oder ihr könnt auch auf der Homepage unter dem Button Spenden könnt ihr suchen, verschiedene Bereiche, wo man einfach die Gemeinde unterstützen kann. Dort findet ihr Bankverbindungen. Wir freuen uns über jede fröhliche Gabe, die aus dem Herzen kommt, ohne Zwang zu verstehen, sondern aus deinem frischen, fröhlichen Herzen. Seid herzlich gegrüßt. Wie gesagt, Mittwoch diese Woche wird es konkret weitere Infos geben. Ich schließe den Gottesdienst ab mit dem Segen. Und zwar passend dazu, ich habe mich nicht mit dem Andreas Klaus abgesprochen, habe ich eine ähnliche Linie, die ich jetzt hier ausspreche. Und zwar aus dem Psalm 25, Vers 1 und 2 ist der erste Teil. Und der zweite Teil kommt aus dem Psalm 16, Vers 11. Und ich lese, und ihr dürft euch gesegnet fühlen. Zu dir, Herr, erhebe ich meine Seele, mein Gott, auf dich vertraue ich. Du zeigst mir den Weg, der zum Leben führt. Dort, wo du bist, hört die Freude niemals auf. Aus deiner Hand kommt ewiges Glück. Seid reich gesegnet für diese Woche mit allen Herausforderungen, allen Aufgaben, die auf euch warten. Ganz besonders möchten wir euch als Eltern segnen, jetzt wo die Kinder auch zu Hause sind und ihr Lösung finden müsst, wie die Kinder gut betreut sind, begleitet sind. Viel, viel Kraft euch, viel, viel Ruhe euch, viel, viel Weisheit euch. Und wir sehen uns spätestens nächsten Sonntagmorgen mit der Botschaft oder ihr hört von uns. Seid herzlich gegrüßt, Gott mit euch.